Also, ich freue mich, dass zu so sehr später Stunde, ganz knapp vor Ende der Linux-Tage hier in Chemnitz noch so viele Leute erschienen sind und freue mich, dass wir jetzt noch einen Vortrag zu hören bekommen. Und zwar geht es um Linux im High Performance Computing vom Holger Gantico. Und ja, bin sehr gespannt und dann kann es losgehen.
Ja, ich begrüße euch recht herzlich zu meinem Vortrag. Ist wirklich schön, dass um die Zeit doch noch so ein paar einzelne tapfere Streiterchen da sind. Das Thema ist verkehrte Welt, Linux im High-Performance-Computing. Also wer noch nie was von High-Performance-Computing gehört hat, kein Schreck kriegen. Es geht jetzt nicht irgendwie um MPI-Programmierung, sondern ich versuche irgendwie einigermaßen bei Null anzufangen. Und ja, zu dem Zeitpunkt will ich auch nochmal Danke sagen für die echt tolle Veranstaltung. Hat wirklich Spaß hier gemacht und freue mich echt hier zu sein. Ich mache einfach mal kurz die Tür zu. So, dann machen wir doch mal weiter. Also, ganz kurz ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Holger Gantico. Ich habe irgendwann mal an der Hochschule Furtwangen, im tiefen Schwarzwald, ist so die einzige Hochschule mit irgendwie zwei Wintersemestern, allgemeine Informatik studiert. Damals gab es noch sowas wie Diplom. Und bin dann über Hiwi-Tätigkeiten im Cluster-Computing-Bereich reingerutscht und über Praktika beim Forschungszentrum Karlsruhe und so weiter bei meinem jetzigen Brötchengeber gelandet. Und da bin ich jetzt seit knapp 6 Jahren als inzwischen Senior Systems Engineer im CAE-Berechnungsumfeld tätig. Und wir betreuen, oder ich, das Team, in dem ich bin, wir betreuen irgendwie Anwender aus dem Automobilentwicklungsbereich. Das sind dann irgendwelche Ingenieure, die wollen eine Linux-Workstation unterm Tisch haben, wollen Compute-Cluster haben. Und so weiter, das ist mein Background. Ansonsten, das ist mein Brötchengeber, Designs and Computing AG in Tübingen. Und unser Fokus sind IT-Dienstleistungen und Software für technisch-wissenschaftliche Berechnungsumgebung. Und wir machen im Prinzip alles, was mit komplexen, verteilten, heterogenen Umgebungen zu tun hat. Das kann der Betrieb von solchen Umgebungen sein, Admin-Software, Visualisierung, Virtualisierung und IT-Security. Und uns gibt es seit knapp 25 Jahren. Wir sitzen in Tübingen, München, Berlin, Düsseldorf und Ingolstadt und sind so 300 Mann und gehören seit letztem Jahr zu Athos. Und unsere Kernkompetenz ist es, wie gesagt, anspruchsvolle Rechnernetze für unsere Kunden effizient nutzbar zu machen. Und wir haben so ein bisschen einen Ruf als Top-Anbieter von High-End-Services und Consulting in dem Umfeld für komplexe Infrastrukturen, High-Performance-Computing und IT-Security. Die Kunden sind größtenteils aus der Automobilbranche und da sind wir bei mehreren Kunden als Betreiber von der Linux-Unix-Umgebung gesetzt. Bevor es ans eigentliche Thema geht, wer gerade auf Stellensuche ist, hier nochmal kurz der Aufruf im Personal. Wir haben Stellen zu besetzen in Tübingen, gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit, sind 6 Stellen als IT-Consultant, Security-Engineer, Systems-Engineer, immer wieder DHBW-Studiengänge, Praktika, Abschlussarbeiten und dergleichen. Und in München sind es auch nochmal 3 Stellen. Also wer Fragen hat, darf gerne auf mich zukommen. Ich habe auch noch ein paar Werbegeschenke dabei. Ansonsten genug der Werbung zum eigentlichen Thema. Titel ist Linux, verkehrte Welt, Linux im High-Performance-Computing. Und da ich ja Informatiker bin, wir fangen ganz gern bei Null an. Fangen wir jetzt wirklich mal bei Null an. Also der Inhalt sollte jetzt eigentlich jedem klar sein, der sich nicht völlig verlaufen hat. Linux, was ist das jetzt eigentlich? So der eine Teil vom Vortrag. Klaus Knopper ist vorhin irgendwie mit seinem Linux-Waschmittel rumgelaufen. Das ist das gleiche in flüssiger Form. Und Linux als die Lösung für Probleme von 30 bis 90 Grad. Also der Vergleich hinkt gar nicht mal so abwegig. Aber ich greife vor. Fazit, nee, das nicht. Linux, eher sowas. Das Betriebssystem für alle Lebenslagen. Mal ganz kurz in die Wikipedia reingeguckt. Linux, freies, Unix-ähnliches Mehrbenutzerbetriebssystem, basiert auf dem Linux-Kernel und eben dem GNU. User Space und so weiter und ist weit verbreitet, auch kommerziell und wird letztendlich für eigentlich alles eingesetzt. Angefangen irgendwie bei Handys auf dem Schreibtisch, unterm Schreibtisch, aber auch bei Supercomputern. Was ist denn jetzt eigentlich dieses HPC, dieses HPC, High Performance Computing? Hat viele Namen, Technical, Scientific, High Performance Technical und so weiter. Es geht letztendlich um eins, das verteilte Lösen von Problemen. Sieht schränkeweise irgendwie Serversysteme und die bearbeiten in der Regel irgendwie eine Aufgabe und das Mittel zum Zweck ist da halt einfach Hardware. ist jetzt eher eine kleinere Installation. Also wenn man sich die Top 500 anguckt, das ist so, ja, ich sag jetzt mal, um die Uhrzeit kann man das sagen, so der Schwanzvergleich dieser Systeme. Und wer sich da für teuer Geld irgendwie sein Porsche gekauft hat, kann den da irgendwie durchmessen lassen. Da gibt es einen Benchmark, nennt sich Linpack. Und die Performance da entscheidet quasi über den Rang in dieser Top 500 Liste. Und auf Rang 1 ist da momentan so ein System mit irgendwie 3 Millionen Cores und noch irgendwie fast so vielen Grafikbeschleunigern und so weiter. Und ja, das ist schon etwas größere Hardware. Wenn man sich jetzt mal so eine Buzzword Cloud anguckt, man sieht alles hier irgendwie ganz viel. Wir brauchen Ressourcen, wir haben Anforderungen an niedrige Latenzen, wir brauchen Queuing-Systeme, parallele verteilte Dateisysteme. Wir brauchen viel und wir brauchen von allem letztendlich wirklich viel. Und ja, die Performance steht dann halt einfach im Vordergrund. Und so das Ganze stellt dann auch noch Anforderungen an Hardware, Infrastruktur, Vernetzung und einfach Ressourcenhunger, den es zu stillen gilt. Ja, was macht man denn da so? Hier wird mal irgendwie ein Pinguin-Kanal gestellt, aber das ist letztendlich nicht alles. Also wenn man einfach mal Leute fragt, was sie denn denken, was man denn da so macht, dann ist so die Standardantwort irgendwie, ja, Wettervorhersage. Wer vielleicht einen Anhalter durch die Galaxis gelesen hat, könnte da vielleicht einen anderen Verwendungszweck dafür haben. Aber so klassischerweise sind die Kunden da so im Öl- und Gas-Bereich. Man möchte nicht einfach irgendwie nur ein Loch in den Boden bohren und hoffen, dass da irgendwie Öl ist, sondern möchte das Ganze irgendwie doch ein bisschen zielgerichteter machen, weil ja, Löcher im Boden bohren ist teurer. Das Gleiche gilt irgendwie in der Automobilbranche. Man möchte nicht irgendwie einen teuren neuen Truck gegen die Wand fahren, den man irgendwie vorher von Hand gebaut hat, sondern man möchte halt einfach irgendwie Crash-Simulationen zum Beispiel machen. Also in dem Umfeld, wo wir unterwegs sind als Firma, da machen die Anwender sowas wie Strömungssimulationen, finite Elemente-Methode, Mehrkörpersimulation. Und ja, all diesen Verfahren ist gemein, dass sie irgendwie halt ja, leistungsfähige Systeme brauchen. Was man mit so normaler IT-Vergleich, wie man es in der Regel kennt, ja, normale Unternehmenssysteme sind meistens nicht so doll ausgelastet. Versucht man irgendwie durch Virtualisierung so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Im HPC-Zentrum, wenn man da bei 50% rumdümpelt, macht man in der Regel was falsch. Ganz 100% möchte man vielleicht auch nicht haben, weil die Jobs sollen ja nicht irgendwie 2 Wochen in der Queue hängen, bevor sie anlaufen. Virtualisierung ist meistens nicht so der Hit, einfach weil immer noch Performance-Overhead. Sowas wie Docker kann das vielleicht irgendwann mal in den Griff kriegen. Ansonsten mit jeder neuen CPU-Generation und zusätzlichen Virtualisierungsfeatures in Hardware wird das in der Regel immer besser. Momentan ist das aber einfach nicht so das Thema, außer vielleicht aus ja, einfachheitshalber Gründen. Wenn man sich anschaut, wie das Ganze skaliert, man versucht über möglichst viele Systeme zu skalieren und nicht auf möglichst wenig Systemen das Ganze irgendwie zusammenfahren, einfach weil der Ressource an, ja, der Bedarf an Ressourcen einfach gegeben ist. Die Verbindungsanforderungen, es kommt auf niedrige Latenzen an und dergleichen. Und ja, der Ressourcenverbrauch ist quasi unendlich. Also so die Erfahrung zeigt, was man den Anwendern an Systemen hinstellt, ist weg. Also keine Ahnung, so normale Enterprise-IT, der Anwender weiß, er hat irgendwie sein Umlaufwerk und keine Ahnung, da kann er irgendwie was reinpacken und irgendwann ist gut. APC-Bereich, also irgendwie weiß ich nicht, wenn der Scratch dann halt mal irgendwie im ja, oberen Terabyte-Bereich und an der Petabyte-Grenze kratzt, ja, das kriegt man dann auch irgendwann mal. Wie gesagt, versucht halt möglichst irgendwie das auf sehr viele Systeme zu verteilen. Außer bei den Dateisystemen, man hat nicht irgendwie so einen zentralen File-Server, vielleicht 2, 3, sondern man hat dann halt irgendwie Dateisysteme wie Laster, Ceph und dergleichen. Ja, Fazit, HPC unterscheidet sich doch ein wenig deutlich von normaler Enterprise-IT, aber es gibt noch so ein paar Berührungspunkte, auf die gehe ich später ein. Ja, verkehrte Welt und Ursachen, so das Hauptthema eigentlich. Wie kam es denn zu dieser Welt, verkehrten Welt? Also ich spiele an der Stelle so ein bisschen auf die Verbreitung von Linux auf Supercomputern an versus auf dem Desktop, auch wenn 2015 laut Linus bestimmt wieder irgendwie das Jahr von Linux auf dem Desktop wird. Ich glaube noch nicht so ganz dran, selbst wenn er noch auf dem Desktop will, aber muss auch nicht unbedingt. Ja, um das Publikum, um die Zeit ein bisschen munter zu kriegen, was meint ihr denn, was das ist? Ja. Punkt 1, Punkt 2, es ist aber auch gleichzeitig so ungefähr gerundet, der Marktanteil von Linux im HPC. Ja, wenn man sich das mal irgendwie anschaut, wie gesagt, das sind Zahlen aus der Top 500, habe ich ja vorhin so kurz erklärt. Und da sind einfach die schnellen Systeme gelistet. Gut, Amazon und Google und Co. haben da jetzt nicht unbedingt ihre Cluster drin und die NSA vermutlich auch nicht unbedingt. Die wären, denke ich mal, auch noch relativ weit mit dabei. Aber halt wissenschaftliche Institutionen und sonst irgendwas lassen da halt ihre Systeme listen. Aber so die Erfahrung zeigt, was im Großen, also in der Top 500 gilt, gilt auch in der Regel im Kleinen. Also wir erleben einfach keine Kunden, die sagen, wir hätten gerne Windows-Cluster. Also das hat man vielleicht irgendwie mal so probiert. Microsoft hat auch irgendwie eingesehen, ist jetzt nicht unbedingt so das, was sich verkauft. Und es ist auch eher ein Nischenmarkt im Vergleich so zum restlichen Umfeld. Und hat man dann halt einfach wieder zurückgefahren. Ja, auf dem zweiten Platz ist mit signifikanten 2,6% Unix. Die Mix-Systeme sind bei 0,2, also das ist dann zum Beispiel so ein Szenario, man hat ja ein Linux-Cluster, hat vielleicht noch für spezielle Aufgaben irgendwie noch Unix-Systeme dabei. Ist aber auch nicht so die Regel. Ähnlich verbreitet ist Windows in dem Bereich. Und also ich halte den Vortrag, glaube ich, irgendwie zum zweiten oder dritten Mal. Und damals konnte ich noch ganz tapfer sagen, und ein tapferes BSD-Fähnchen wird hochgehalten. Also inzwischen die BSD-Systeme sind da auch in der Versenkung verschwunden. In absoluten Zahlen ausgedrückt heißt es, von den 500 sind 485 irgendwie Linux-Systeme. Unix-Systeme gerade mal noch irgendwie 13, die Mix bei einem, Windows bei einem. Das war irgendwie bei der letzten Ausgabe von dieser Top 500 vor einem halben Jahr, war es, glaube ich, noch eins mehr. Und wie gesagt, also die BSD sind im letzten Jahr, das eine System ist auch rausgeflogen. Ja, wie kam es denn dazu? Was sind denn die Ursachen dazu für die Verbreitung? Also ganz kurz, auf dem Desktop war es irgendwie so, dass irgendwie bei irgendeiner PC-Zeitschrift Statistik, also Windows irgendwie so bei 92% ist, Mac irgendwie auch noch so ein paar Prozent hat und dann irgendwann mal so bei 1-2% irgendwie Linux kommt. Und ja, was ist denn dafür die Ursache? Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Gehen wir mal in die Landwirtschaft von Ochsen und Hühnern. Der Punkt ist, Mitte der 90er Jahre kam es zu so einem langsamen Architekturwechsel der Supercomputer. Ja, vom Hank Cray, haben vielleicht manche schon gehört, ist folgendes Zitat. Er ist der Meinung, dass es doch viel cleverer ist, wenn man da so einen Karren irgendwie zum Ziehen hat, dass man da doch irgendwie ein oder zwei große Ochsen davor spannt und nicht irgendwie 1024 Hühner. Läuft doch einfach nicht. Und damals war das noch, keine Ahnung, von den 70ern bis Mitte der 90er so der gängige Ansatz. Man hat halt einfach Bewältigung der Last irgendwie so einen großen Ochsen gehabt. Und das war die Zeit der großen Supercomputer. Die sahen dann ungefähr so aus. Der große Vorteil an denen ist, die kann man heutzutage noch als Möbelstück einsetzen oder sich ins irgendwie, keine Ahnung, dekorativ in die Ecke reinstellen. Aber also so ein 19-Zoll-Rack ist jetzt nicht so unglaublich dekorativ. Ein ganz großes Problem dieser Systeme war, sackteuer, schwer zu erweitern, also ist halt irgendwie vom Platzangebot ist es endlich, ich kann mir ein zweites irgendwie nebendran stellen, ist dann wieder sackteuer, dann habe ich zwei so sackteure Dinger rumstehen, die müssen irgendwie miteinander arbeiten. Das ist ein Cray-System und die Systeme waren meistens irgendwie so ein Stück weit proprietär, inkompatibel. Das heißt, wenn ich dann irgendwie hinterher noch ein IBM-System dastehen hatte, die miteinander zum Laufen zu bringen und vielleicht irgendwie meinen Code irgendwie portabel zu gestalten. Von portabel kann man da eigentlich nicht reden. Es war in der Regel dann irgendwie eine Neuimplementierung. Dazu kamen Lizenzkosten, also das war einfach zu teuer. Und gerade irgendwie für kleinere Anwender, ich meine, eine große Firma kann sich sowas vielleicht noch leisten, wenn es irgendwie einen Grund dafür gibt, aber irgendwie, weiß ich nicht, ein kleines Ingenieur hat dann halt irgendwie die Rechenzeit auf sowas vielleicht mal eingekauft. Ja, der alternative Ansatz sieht so aus, wenn man denn jetzt auf einmal irgendwie eine größere Last zu bewältigen hat, ist es doch eigentlich gescheiter, sich irgendwie einen zweiten Ochsen vor den Karren zu spannen oder einen dritten erspannen oder einen dritten oder einen vierten, als jetzt zu warten, bis hier der Super-Ochse gezüchtet ist. Einfach weil die Wartezeit zu groß und irgendwie einfach so die Innovationszyklen damals auch eher langsam waren. Und also dieses große Ding-Konzept von damals ist einfach bis zum gewissen Grad sinnvoll, aber wenn es um Erweiterbarkeit oder irgendwie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis geht, ist das nicht so ganz trivial. Ansonsten war dann das Heraufdämmern eines neuen Zeitalters, also es kam dann irgendwann mal die Beowulf-Cluster auf. Mitte der 90er haben die NASA-Wissenschaftler Donald Sterling und Donald Becker, das kennen manche den Herrn Becker gerade irgendwie noch von irgendwelchen Linux-Boot-Meldungen, irgendwie so beim Netzwerk-Stack. Und bei manchen Treibern kam dann irgendwie hier dem sein Copyright und sowas. Und die sind einfach mal losgezogen, sagen wir mal im Mediamarkt oder keine Ahnung, halt quasi hier im Hardware-Anbieter, haben 16 Linux-PCs gekauft. Das waren damals Intel DX4-Systeme mit 100 MHz. Und die waren einfach über so Standard-Ethernet miteinander verbunden. Und die haben auf diesem System ein Speed-Up, also quasi, was sie halt ihre Berechnung beschleunigen konnten, von 13,3 erzielt, was so einer Effizienz der Systeme von 83% entspricht. Ein relativ guter Wert. Leistungsmäßig waren sie dann mit diesem, ich sag mal, preiswerten System, klar, okay, 16 Systeme kosten auch noch ein bisschen Geld, aber im Vergleich zu so einem Supercomputer ist das doch die deutlich preiswertere Alternative. Und ja, wie gesagt, auf einmal waren sie in der gleichen Liga wie die Superrechner und ja, haben das Projekt nach der Hauptfigur aus dem gleichnamigen Heldenepos genannt, Beowulf. Hintergründe sind mir unklar, aber so heißt das Ding halt. Und das Konzept hat halt einfach die Einstiegshürde fürs Computing sehr, sehr niedrig gesetzt. Also 16 Computer kann man sich auch mal irgendwie als eine kleinere Firma kaufen. Und damals hat das irgendwie so den Aufbau vom Cluster bezeichnet, also einfach dieser Ausdruck Beowulf-Cluster, ladenübliche PCs auf sogenannte Off-the-Shelf-Systeme miteinander vernetzt. Macht man heute letztendlich ähnlich. Zwar spezialisiertere Systeme, vielleicht auch remote managebar, sowas da. Load-Management irgendwie ein bisschen unpraktisch, aber einfach keine proprietären Spezialsysteme mehr. Ja, und so hat sich das dann über die Zeit entwickelt. Also das ist die Top 500 von 2012. Die Grafik gibt es noch, sieht hochgewandert. Im Unterschied gibt es hier nicht mehr dieser Agenda quasi irgendwie dran. Und man sieht also die Verbreitung der Großcomputer, das sind hier in dem Farbe genommen, so ab ja, Mitte der 2000er Jahre. Und das ist so das, was man heute macht. Ja? Welche denn? Boah, keine Ahnung, das war vor meiner Zeit. Also, guck dir das mal an, das macht heute auch keiner. Also das ist jetzt irgendwie 15 Jahre alter Kram. Yeah. Genau, und das hier ist irgendwie halt der Clusteranteil, das ist das, was ich gerade zuletzt vorgestellt habe, und das sind diese MPP-Systeme und diese Constellations waren irgendwie so eine eigene Geräteklasse, aber sieht man heute auch eher nicht mehr so. Genau, wie kam es denn jetzt zu Linux? Also meiner Meinung nach gebührt der Ruhm eigentlich in dem Umfeld Linux, freie Software und offenen Standards. Ja, freie Software ist an der Stelle einfach das, ja, zweite Geheimnis, neben dem, dass es billig ist, hinter dem Erfolg von Clustern. Einerseits die Komponente frei wie in Freibier, also dass es einfach günstig war, Linux einzusetzen, aber auch der Aspekt frei wie in Freiheit. Also der Punkt ist einfach, der Quellcode ist einsehbar, modifizierbar. Letztendlich auch auf, ja, letztendlich auf Kernel-Ebene. Das hat irgendwie für das Beowulf-Projekt bedeutet, okay, es haben dann zwar ihre Systeme gehabt, die hatten irgendwie Ethernet drin. Ethernet ist jetzt nicht so der Weisheit letzter Schluss, macht man heute meistens auch nicht mehr als Cluster-Interconnect. Aber damals gab es in den Systemen einfach nichts anderes. Haben sie gemerkt, okay, ist irgendwie Durchsatz nicht so wahnsinnig toll, was haben sie gemacht? Sie haben einfach den Kernel erweitert und halt entsprechende Patches bereitgestellt, um Linux halt ja die Bonding-Fähigkeit für Netzwerkkarten beizubringen. Also einfach, dass irgendwie mehrere zusammengestöpselt werden kann zu einem großen Interface quasi. Und sowas kann man halt einfach mit einem proprietären Betriebssystem an der Stelle nicht machen. Nächster Punkt, Stabilität und Portabilität, weil nicht alle Cluster laufen mit x86-Hardware. Ja, offene Standards, hatte ich gesagt vorhin schon, dass die Supercomputer halt einfach inkompatibel waren, sprich IBM und Cray irgendwie. Code portieren war nicht so ganz einfach, war eher eine Neuentwicklung. Und ja, offene Standards heutzutage wie PVM, gut, ist auch eher tot. Oder MPI, was man meistens einsetzt, ermöglicht halt einfach portable Programme. Ja. Fassen wir zusammen die Gründe für Linux, dass es offen ist, es ist kostengünstig, anpassbar, flexibel und es ist leistungsfähig. Wenn man sich mal so den zeitlichen Zusammenfall anguckt, das hier ist dann Linux, das hier sind Systeme, was wir drauf laufen gehabt haben. Das ist hier so um die 2000er rum und da hat Linux einfach von der Leistungsfähigkeit her deutlich einfach zugenommen und auch an Stabilität, Multiprozessor-Unterstützung und dergleichen. Was sehr, sehr cool ist, ist diese Statistik von der Top 500. Da kann man einfach mal rumspielen und sich die Systeme nach allem Möglichen sortieren lassen und filtern lassen und wie sich das über die Zeit entwickelt hat und so weiter. Also da kann man einfach nett an der Stelle irgendwie rumspielen. Ja, wer jetzt denkt, brauche ich doch alles nicht. Das ist doch irgendwie Spezialzeug und so weiter, sollte vielleicht nochmal nachdenken. Also durchaus Umgebungen, wo man so Technologien und Werkzeuge aus diesem Umfeld einsetzen kann. Ganz kurz eine Folie zu parallelen Dateisystemen. Möchte ich keinen Talk irgendwie drüber halten, gibt es andere Leute, die können sowas besser, aber wenn man sich mal anschaut, das sind Dateisysteme wie Laster dabei, das wird relativ häufig im High-Performance-Bereich eingesetzt. Ceph ist momentan sehr, sehr stark im Kommen und für Sachen wie OpenStack und einfach als Backend für irgendwelche Cloud-Installationen und so weiter. Es mag auch durchaus Einsatzzwecke in der normalen IT geben, wo man halt einfach ein entsprechend skalierendes Dateisystem braucht. Und insofern befruchtet sich das alles irgendwie so ein Stück weit gegenseitig. Und ja, man kommt halt einfach irgendwie mit einem einfachen NFS-Server in gewissen Szenarien heute nicht mehr so weit. Und dieses Wissen ist halt einfach übertragbar. Was auch relativ nett ist, also es gibt Dateisysteme wie MuseFS, wo sich einfach so der Fokus von Performance hin zu Stabilität beziehungsweise eher mal Redundanz verschieben lässt. Also dass ich sage, okay, mir geht es jetzt nicht unbedingt drüber über mein Cluster von, keine Ahnung, irgendwie ein Dutzend System, um die optimale Performance rauszuholen, sondern ich möchte, das weiß ich nicht, irgendwie 3 oder 4 davon ausfallen können, je nachdem, was man sich da so als Limit setzt und mein Dateisystem nach wie vor zur Verfügung steht. Ja, da kann dann sowas wie ein MuseFS an der Stelle helfen. Weiter interessiert, vom Linux Magazin Online gibt es so einen kleinen, etwas tieferen Artikel, als ich es jetzt gerade eben erzählt habe. Und ansonsten, ja, wer hat die letzte Zeit mal versucht, irgendwie so die klassischen Tools wie Find und DU irgendwie auf einem, keine Ahnung, Multi-Terabyte-Filesystem zu betreiben? Will man nicht. Also einfach, wer Terabyte oder gar Petabyte-weise Daten verwaltet, muss sich so Fragen stellen wie, wo ist denn eigentlich Speicherplatz hin? Also was sind denn meine Top-Speicherplatzbeleger, vielleicht nach User aufgedröselt und so weiter? Welche Daten habe ich schon länger nicht mehr benutzt und kann sie irgendwie auf, weiß ich nicht, Tape auslagern oder einfach auf einen billigeren Speicher? Ich bin neulich auf irgendwie so ein Paper gestolpert, da ging es irgendwie darum, keine Ahnung, dass du da irgendwie halt die nicht mehr länger benötigten Sachen von so einem HPC-Scratch irgendwie in die Cloud auslagern, weil sie da halt irgendwie Gigabyte für ein Gigabyte irgendwie 10 Cent oder irgendwas pro Monat zahlen. Und ja, so Fragen muss man halt einfach beantworten und klassischerweise nimmt man da irgendwie Find und DU und sowas dazu, aber es skaliert halt einfach nicht. Und typisches Szenario ist, man hat irgendwie einen Find loslaufen, um irgendwelche Permissions zu prüfen und ja, ein Kollege meint, er muss das auch tun oder vielleicht irgendwie noch so eine zweite Frage aus dem Umfeld beantworten. Und das auf einem zentralen NFS-Server und dann auf einmal geht die Load-Host hoch, die Anwender rufen an, warum ist das dann auf einmal so langsam? Möchte man nicht. Was man in dem Umfeld einsetzen kann, ist sowas wie ein Tool wie Robin Hood Policy Engine. Das ist von der französischen Atomenergiebehörde CEA, also nicht mit CAE, wo es um Ingenieure und so geht, wechseln. Die haben das Ganze unter der LGPL veröffentlicht. Und so haben sich auf die Fahne geschrieben, dass sie mit diesem Robin Hood im Prinzip beliebige POSIX-kompatible Dateisysteme verwalten möchten. Und die Metadaten werden an der Stelle in regelmäßigen Intervallen durch halt Scan-Abläufe. Im Prinzip ist es auch ein erweiterter Find ermittelt und dann in der MySQL-Datenbank abgegeben. Das Schöne ist, ich kann hinterher auf der Datenbank dann Fragen, also ich kann dann die Fragen mit irgendwie Order-by und Group-by irgendwie beantworten. Was man vielleicht denkt, okay, ich habe ja dann trotzdem meinen Lauf und die Daten sind dann auch wieder aktuell, nicht mehr aktuell, aber das habe ich an der Stelle im Zweifelsfall auch irgendwie mit dem Find. Insofern ist es ganz nett, wenn man sowas irgendwie einsetzt und ja halt nicht irgendwie interaktiv mit Find und DU an der Stelle rumrödelt. Was relativ cool ist, sie haben ein Plugin für Laster rausgebracht, also wer Laster im Einsatz hat und da findet dann eine Änderung auf dem Filesystem statt. Dann ja, gibt das quasi Laster an dieses Robin Hood weiter und es wird die Datenbank aktiviert. aktualisiert und ich habe dann wirklich den aktuellen Stand, so wie es gerade auf dem Dateisystem aussieht. Das ist ein Tool, was wir irgendwie beim Kunden relativ gerne einsetzen. Ansonsten bringt es noch irgendwie ein Web-Frontend mit vorgefertigten Abfragen mit, also keine Ahnung, irgendwie so Tortendiagramme, wo der Speicherplatz hin ist, Top-Speicherplatz, Verbraucher und so weiter. Also das ist teilweise schon vorkonfiguriert oder lässt sich dann halt an der Stelle erweitern. Gerade im HPC oder wenn man große Datenmengen im Einsatz hat, ist das eine nette Sache. Aber auch wenn es darum geht, um so Sachen wie Data Retention irgendwie zu beantworten, keine Ahnung, alle Daten älter als 3 Jahre müssen weg, kann man so ein Tool herziehen. Genau, auch da gibt es irgendwie beim Linux Magazin Online irgendwie so einen etwas erweiterten Artikel mit irgendwie so 1, 2 Beispielen dazu. Und wen es näher interessiert, kann sich das gerne mal anschauen. Man heißt irgendwie Robin im Datenwald. Einfach mal Google anschmeißen, Robinhood Linux Magazin findet man relativ schnell. Ja, wer da jetzt vielleicht so ein bisschen angefixt ist und selber mal rumspielen möchte, aber sagt, okay, ich habe jetzt keine große Lust, mir irgendwie selber so einen kompletten Cluster aufzusetzen. Ich habe hier die Hardware da zwar stehen, aber so auf dieses ganze System Management, Application Deployment und sowas habe ich null Bock. Für so Leute gibt es sowas wie RockClusters. Das ist im Prinzip eine auf CentOS basierende Distribution, die aufs effiziente Einrichten von Clustern ausgerichtet. Der Ablauf sieht so aus, ich stelle mir mein Clusterchen hin, ich vernetze das miteinander, ich definiere ein Frontend-Node, in den packe ich ein zweites Netzwerkinterface rein, also ich habe in dem Rechner dann einen Außenanschluss und quasi so einen Cluster-internen Anschluss. An den Cluster-internen Anschluss wandern die ganzen Rechner, also meine Compute-Nodes mit ran. Und lege ich die CD ins Frontend ein, sage hier irgendwie Build, dann installiert er mir ein neues Frontend. Dauert dann relativ lange, weil im Prinzip die komplette DVD auf dem System landet. Er den ganzen Kram einsetzt und so einrichtet und so weiter. Und wenn dann die Basisinstallation vom Frontend durch ist, gehe ich im Prinzip einfach noch her und schalte das Frontend im Modus. Achtung, jetzt kommen gleich per PXE neue Clients. Also nennt sich irgendwie Insert Ethers und dann lauscht er halt und beantwortet irgendwie PXE-Fragen. Also die Clients booten dann halt einfach über Netzwerk und trägt die dann gleich noch in irgendwie Queuing-Systeme zur Lastverteilung ein, passt noch das Monitoring von den Systemen ein und ich muss dann im Prinzip einfach nur noch die User anlegen und kann an der Stelle loslegen. Gut, ich will vielleicht noch Software verteilen, das mache ich dann halt über einen zentralen NFS-Server. Funktioniert für irgendwie, weiß ich nicht, 15 in der Größenordnung Rechner noch einigermaßen ganz gut, gerade auch wenn ich vielleicht irgendwie einen Job habe, der nicht unbedingt wahnsinnig IO-lastig ist und auf diesen NFS-Server irgendwie rausschreiben möchte und vielleicht einfach nur miteinander kommunizieren. Aber es ist auf jeden Fall eine nette Möglichkeit, um einfach ein vorkonfiguriertes System zu haben mit den ganzen MPI-Bibliotheken und was da sonst noch alles mit dabei ist. Der bietet so unterschiedliche Roles an für Bioinformatics und keine Ahnung, also alles Mögliche quasi ab Werk mit dabei und bringt auch noch irgendwie Support für EC2. Genau, also finde ich eine nette Lösung, wenn man einfach mal so ein bisschen experimentieren möchte und noch Hardware über hat und kann man da mal geschwind am Nachmittag ein Cluster aufsetzen. Ja, kurzer Ausflug in die Cloud. Man kann sich in dem Umfeld die Frage stellen, ob die Cloud irgendwie so der BioWolf Cluster 2.0 quasi ist, einfach weil es für kleinere Anwender, die einfach mit sowas mal experimentieren wollen, wo relativ günstig an Ressourcen rankommen. Gibt es zum Beispiel die Firma Schrödinger, die sagen von sich, hier Life Science und keine Ahnung, also mit anderen Worten, die machen Medikamentenwirkstoffgrundlagenforschung. Das Ganze läuft bei denen wohl vom Workflow einfach so ab, dass sie hergehen und sagen, hey, wir wollen in die Richtung forschen und dann brauchen sie erstmal quasi zum Anrechnen in diese Richtung Ressourcen. Scheinbar haben die nicht irgendwie so einen gemeinsamen Anrechenpool, wo sie irgendwie quasi die Grundlagenforschung machen können. Müssen halt gucken, wo sie das irgendwie machen können und die Rechenzeit kriegen. Und dann sind die mal losgelaufen, haben sie irgendwie CycleCloud, das ist irgendwie ein Anbieter, der darauf spezialisiert ist, irgendwie Compute-Cluster in der Cloud zur Verfügung zu stellen und scheinbar irgendwie von hier klein bis irgendwie hoch in die Top 500 skalierend. Genau, der Ressourcenanbieter ist an der Stelle irgendwie Amazon EC2. Und dann setzen sie noch als Queuing-System Condor ein zum System Management irgendwie Chef. Und sie haben das Ganze dann, um die Ausfallsicherheit ein bisschen zu erhöhen, auf Amazon Multi-Region EC2 gesetzt. Und letztendlich sind sie dann bei 6.700 und ein paar zerquetschte Instanzen rausgekommen, über alle Regionen verteilt, hatten irgendwie 50.000 Cores und irgendwie fast 60 Terabyte Memory. Also das ist schon ein System, mit dem man arbeiten kann. Was man da relativ deutlich sieht, dadurch, dass sie dieses Multi-Region-Zeug einsetzen, können die zumindest den Cluster nicht so verwenden, dass sie einen großen Job auf alles abfeuern, weil einfach die Latenzen und der Durchsatz wird halt über unterschiedliche Rechenzentren oder wenn die virtuellen Systeme nicht irgendwie einfach nah beieinander stehen, einfach schwierig. Insofern kann das irgendwie kein irgendwie wahnsinnig dramatischer MPI-Job an der Stelle. Jo, auf jeden Fall, das haben die gemacht, waren damit relativ erfolgreich. Und so ihr Fazit war, dass sie das irgendwie wohl einsetzen können. Gibt auch noch Unternehmen wie DreamWorks, die von Film zu Film zunehmend auf HPC aus der Cloud. Bei denen ist es so, dass einfach pro Film irgendwie der Cloud-Anteil noch dramatischer wird. Wir haben jetzt irgendwie eine mehrjährige Partnerschaft mit Cerelink in New Mexico geschlossen und versprechen sich aus dieser Partnerschaft günstigen Strom, schnelle Interconnects und Steuerrabatte. Wenn man sich einfach mal so die Cloud-Paradigmen irgendwie vor Augen führt, dass sie halt, weiß ich nicht, schnell vom einen Anbieter und so diese ganze Dynamik, weiß ich nicht, unbedingt so toll mit einer mehrjährigen Partnerschaft irgendwie an Hand geht, aber sie verkaufen es irgendwie als Cloud und sind da happy mit. Und was ich eigentlich viel spannender finde, ist der Punkt, dass sowas ziemlich erfolgreich für so Kleinproduktionen eingesetzt wird. Ich habe den Film auch nicht gesehen, aber den gibt es wohl. Nennt sich Space Junk 3D, ist ein 40-Minuten-Film, der hat 16.000 Stunden Computing gebraucht. Der Kostenverantwortliche meinte, dass sie dadurch irgendwie $50.000 an Hardware gespart hätten, dadurch, dass es in der Cloud gemacht wird. Ja, insofern, warum machen das nicht alle so? Cloud, die Lösung, Cloud als Beowulf 2.0. Ich lasse euch mal geschwind den Comic lesen, was trinken. Kann man darüber streiten, ob das der Fall ist. Ich habe nochmal ein Buzzword Cloud Team mitgebracht, was die Cloud verspricht. Wir haben unendliche Ressourcen. Ich muss mir nicht die Hardware in den Keller stellen. Das Ganze skaliert ganz wunderbar. Ich habe unterschiedliche Delivery Models. Alles irgendwie toll. Alles on demand und ich kann mir das von unterschiedlichen Anbietern ins Haus holen. Wenn man das mal so ein bisschen übereinander legt, was wir denn im HPC brauchen und was denn die Cloud anbietet, dann sieht man so, ja, eigentlich alles. Klingt alles gut. Unendlich Ressourcen klingt besonders gut. Dass es super skalieren soll, klingt noch besser. Was man an der Stelle aber sieht, so Faktoren wie irgendwie parallele Filesysteme sind in der Cloud eher schwierig. Das Gleiche gilt irgendwie sowas wie, ja, dass man Cluster für irgendwie seinen Einsatzzweck irgendwie optimiert. Also je nachdem, was auf dem Cluster rechnet, hat man manchmal entsprechend schnelle Interconnects, man hat entsprechend viel lokalen, oder alternativ entsprechend viel lokalen Scratch-Space, einfach weil irgendwie die Jobs terabyteweise irgendwie Daten rausboosten. Und das möchte man dann halt dann doch auf irgendwie einem schnellen lokalen Filesystem haben und nicht jetzt irgendwie über InfiniBand angebunden. Einfach wenn es um den hohen Durchsatz geht, ist sowas dann teilweise einfach noch ein Stück besser. Und ansonsten, also es gibt einfach so Faktoren wie InfiniBand, das wird in der Cloud zu realisieren auch nicht so ganz einfach. Es geht erst seit SRV.io, dass das dann entsprechend virtualisiert werden kann. Und findet man so aber bei den Standardanbietern heute auch nicht so ganz. Und ja, insofern so Angebot und Nachfrage, okay, kann man zwar alles brauchen, aber letztendlich braucht es mehr. Ich habe mal so die Top 3 Frustbringer mitgebracht. Also ich hatte zu dem Themengebiet schon mal irgendwann mal einen eigenen Talk. Waren dann noch so Faktoren wie Right-Sizing, also dass man einfach wissen muss, was dann irgendwie so sein Job wirklich an Ressourcen braucht. Dann, dass ich mich vielleicht nicht unbedingt so wahnsinnig doll an einen Anbieter binden möchte. Dann das ganze leidige Sicherheitsthema. Ich glaube, da könnte man allein irgendwie mindestens eine halbe Stunde darüber diskutieren. Aber was ein wesentlicher Punkt noch ist, ist einfach, dass HPC in der Cloud eher so einen Exotenstatus quasi hat. Also wollen alle irgendwie andere Sachen mitmachen, aber so Computing in der Cloud, da kommt man meistens über einen spezialisierten Anbieter an der Stelle nicht hinweg. Ansonsten viel eine Remote-Visualisierung. Ich habe ja meistens irgendwie das Zeug gerechnet und dann will ich ja hinterher mit meinen Ergebnisdaten irgendwas machen. Keine Ahnung, möchte ich mir anschauen, irgendwie irgendwelche Flächen bunt einfärben, wo sich irgendwie geformt hat und so weiter und daraus einfach Schlussfolgerungen ziehen und dann halt meinen nächsten Job aufsetzen und das bei dem vielleicht besser machen. Und ja, sowas ist auch noch so ein Stück weit ein ungelöstes Thema an der Front. Ansonsten, was meiner Meinung nach so die Top-3-Frustbringer sind, ist einmal die Konfiguration und Integration. Also die Werbung verspricht zwar, dass das alles mit Cloud Computing ganz einfach ist, auch in dem Umfeld und ist es grundsätzlich auch. Bloß das Problem ist, wenn man es irgendwie produktiv einsetzen möchte. So eine klassische Umgebung sieht so. Hier unten sitzt der Anwender, seine Linux-Workstation oder vielleicht sein Windows-Desktop setzt da seinen Job auf, stellt ihn hier ins Queue-System ein und hat da oben irgendwie die Ressourcen. Funktioniert relativ gut und Queuing-System bzw. hier der Job-Workflow sucht sich dann halt seine Input-Daten zusammen, weil er hat ja meistens nicht nur irgendwie sein Input-File, sondern da steht drin, verwende noch die Ressource und ich brauche noch die Daten. Und das ist dann alles irgendwie lokal vorhanden und kann dann auf dem Cluster irgendwie genutzt werden. Ja, hinterher ist der Job durch, die Ergebnisse werden zurückkopiert, der Anwender holt sie sich ab, alle sind glücklich. Wenn man jetzt eine zweite Ressource einbaut, sieht das auch noch einfach aus. Ich habe hier einfach noch zusätzliche Ressourcen quasi da, aber ich muss meine Daten irgendwie hinkriegen und. Von Amazon gibt es ein lustiges Video, Do-It-Yourself Cluster in 10 Minutes. Und das Ende letztendlich da, wo der Spaß so wirklich anfängt. Also die haben dann irgendwie 3-4 virtuelle Maschinen, sie haben alle irgendwie Root-Zugang und fangen dann als Root-User da irgendwelche Jobs an, zwischen den virtuellen Maschinen zu rechnen. Kann man so machen, bloß das Problem ist, wenn man das Ganze irgendwie, weiß ich nicht, produktiv nutzen möchte, irgendwie vielleicht auch in einem kommerziellen Umfeld mit mehreren Anwendern, die sich vielleicht nicht gegenseitig in die Ergebnisse gucken sollten oder beispielsweise Szenario, ich habe noch irgendwelche Fremdarbeitskräfte im Boot, dann möchte ich nicht unbedingt, dass sie in die gleichen Ergebnisdaten reingucken können, weil alles unter der gleichen User-ID läuft. Man muss das User-Management reinkriegen, ich muss meine Queue-Systeme entsprechend konfigurieren, einfach, dass halt diese Cloud-Ressourcen auch noch genutzt werden können. Ich brauche sowas wie ein Global Namespace, also einfach irgendwie halt einen Zugriff auf alle zur Verfügung stehenden Daten, da kann ich mir, oder ich muss zumindest gewährleisten, dass der Job nicht auf die Nase fällt, weil ihm irgendwelche Sachen fehlen. Wie komme ich ans lokale Netz, Firewall, VPN und so weiter, also die Daten müssen ja dann auch irgendwie hin und her. Spannend wird es dann noch, wenn Lizenzen ins Spiel kommen, sage ich aber gleich noch was dazu. Passiert, der Titel hieß so von diesem Video, Building a Cluster in less than 10 minutes. Hat auch wirklich alles super funktioniert, aber ja, okay. Ist noch ein bisschen mehr zu tun. Authentifizierungsthema, der ganze Punkt mit verteilten Dateisystemen, Cluster, GPFS oder sowas in der Cloud ist eher schwierig. Ja, was auch noch teilweise sogar ein Showstopper sein kann, ist irgendwie Software mit Exportbeschränkungen. Es gibt Simulationssoftware wie MCMP oder sowas. Da steht dann halt irgendwo in den Lizenzbedingungen, dass das nicht in irgendwelche Schurkenstaaten exportiert werden muss und weiß ich nicht, wenn halt der Anbieter im Irak, Iran besonders günstig ist. Cloud ist ja dynamisch und keine Ahnung. Und ja, will man nicht unbedingt, beziehungsweise sollte man einfach darauf achten. Oder sich halt zumindest mal Gedanken drüber machen. Dann, was ist mit Backup und Archivierung? Kann ich das Ganze irgendwie on-premise, also bei mir machen? Will ich das auch irgendwie in der Cloud machen als Dienst? Was sagt ja der Gesetzgeber, also gerade wenn irgendwie vielleicht Fahrzeugentwicklung oder sowas gemacht wird, da gibt es ja gewisse Fristen, wie irgendwie Zeug vorgehalten werden muss. Letztendlich auch, wie kommen die Archivdaten dann hinterher in vielleicht in den Tresor rein. Genau, deswegen Konfiguration und Integration ein Top-3-Frustbringer. Und ja, Fazit ist doch meistens komplizierter, als es die Werbung verspricht. Ansonsten, ja, never underestimate the bandwidth of a lorry filled with tape drive. Wie gesagt, im High-Performance-Computing kann es durchaus mal vorkommen, dass aus einem Job, der irgendwie ein paar KB groß ist, irgendwie terabyteweise Scratch-Daten anfallen, beziehungsweise Ergebnisdaten hinterher und ich muss da irgendwas mit denen anfangen. Wie gesagt, dann kann ich entweder Remote-Visualisierung machen, also dass ich mir einfach ja, quasi meine grafische Oberfläche beim Cloud-Anbieter läuft, ich dann halt nur über meine Leitung quasi gehe, aber letztendlich möchte ich dann die Daten vielleicht doch irgendwie lokal haben, dann müssen sie irgendwie kopiert werden. Speicherplatz kostet auch Geld, auch in der Cloud, und ab einer gewissen Datenmenge kann man sich das Ganze dann überlegen, ob das denn lohnt. Ja, so mein Lieblingspunkt in dem Umfeld ist, weil, weiß ich nicht, ich rede mal im HPC-Bereich und im Cloud-Umfeld schon relativ lang drum, wenn es darum geht, das irgendwie miteinander zusammenzubringen, ist Lizenzen zum Rechnen. Also teilweise unsere Anwender, wenn sie irgendwie dann endlich mal eine Lizenz für ihre Applikation bekommen haben. Also der Punkt ist einfach, kommerzielle Anwendungen benötigen Lizenzen. Lizenzen sind deswegen ein rares, kostspieliges und meist statisches Gut. Das heißt, am Anfang vom Jahr überlegt man sich, ich habe so viele Compute-Nodes und auf denen möchte ich das rechnen. Und ja, ich brauche N Lizenzen dafür. Ja, wenn ich jetzt noch die Cloud ins Spiel bringe und sage, ich kann jetzt noch mehr rechnen, weil ich habe noch mehr Ressourcen, brauche ich auch mehr Lizenzen und das Ganze mit einer unter Umständen sehr, sehr hohen Dynamik. Das heißt, für diesen Fall muss ich mir irgendwas überlegen. Und so erfahrungsgemäß sind die Softwareanbieter da nicht so unbedingt hinterher, wenn es in irgendeiner Weise einen Kostenvorteil für den Kunden bringen könnte. Beziehungsweise, da ist einfach, ich verstehe es irgendwie nicht. Da ist einfach noch keine Flexibilität bei denen da, zu sagen, okay, wir stellen unser Abrechnungsmodell um und die Lizenz wird halt nicht gekauft, sondern irgendwie auf Pro-Job-Basis abgerechnet oder irgendwie sowas. Und die Lizenz wird dann bei uns gezogen. Könnte man technisch an der Stelle gut machen, aber da stellen sie sich einfach so ein bisschen quer. Ja, dann kommen noch so Sachen dazu, wie dass, wenn ich dann auf meinen lokalen Lizenzserver zugreifen möchte, muss das entsprechend noch freigeschaltet werden und so weiter. Insofern, also Lizenzen zum Rechnen und definitiv ein totaler Frustbringer. Fassen wir zusammen, High-Performance Computing in der Cloud, wenn es Lizenzen eigentlich keine Rolle spielen, wenn man irgendwie entweder unbegrenzt Lizenzen hat, Open-Source-Software einsetzen kann, ist in dem Umfeld teilweise leider nicht so ganz einfach, wegen irgendwelchen Haftungsauflagen und sonst irgendwas, oder mal eigenentwickelte Codes hat, dann ist das eine relativ gute Sache. Security-Thema lassen wir jetzt mal außen vor, ich kann es nicht mehr hören. Wenn es einfach darum geht, ja, kurzfristig viele Ressourcen zu verwenden, weil das Problem ist einfach, wenn ich meine Systeme, die ich mir hinstelle, eh ausgelastet bekomme, dann brauche ich nicht unbedingt in die Cloud gehen. Es sei denn, ich habe irgendwie auf einmal für eine kurze Zeit irgendwie noch, dass ich einfach Zusatzressourcen brauche. Wegen dem ganzen IO-Thema, was relativ gut funktioniert, ist mit einem Compute-Job einfach CPU-Leistung, ja, bei vergleichsweise kleinen Datenmengen braucht und vielleicht noch irgendwie viel RAM. Das geht von der Performance relativ gut und ich nach Möglichkeit einfach keine große Datenhalde noch zusätzlich aufbauen muss. Ja, ansonsten ist meine Struktur erfordert, weil ich dauernd keine Server habe oder irgendwie Staubsauger die Rechnung getötet hat. Gerade wenn ich ein kleines Ingenieursbüro bin, im produktiven, großen Umfeld ist das jetzt nicht eher das Problem, aber jeder hat ja mal klein angefangen. Oder ich einfach keine langfristige Planung machen kann, zum Beispiel, weil ich nicht weiß, ob die Forschung, in die ich mich irgendwie bewege, in einem halben Jahr überhaupt noch relevant ist. Oder einfach der Bedarf sehr schwankt. Genau, und mir schon wieder die Server ausgegangen. Ja, fassen wir zusammen. Klasse und Linux war damals so die Revolution der HPC-Szene und ist inzwischen einfach etabliert. Also über irgendwie was anderes wird heutzutage eigentlich gar nicht mehr wirklich groß geredet. Zeug aus dem HPC-Umfeld kann durchaus auch in der normalen IT nützlich sein. Parallele Dateisysteme, Mittel, um irgendwie große Datenbestände zu verwalten. Und ja, selbst bei passenden Voraussetzungen kann Computing in der Cloud eine relativ gute Lösung sein. War irgendwie neulich auf der CeBIT, was mir in dem Kontext noch eingefallen ist. Wer denkt, er braucht ganz viele Computer, um irgendwie HPC zu machen. Der Mann hier ist John Maddock Hall und ist so ein Linux-Urgestein, hat den ähnlichen Bart wie Harald König und ja, hat sich irgendwie einfach diverse Raspberries, Banana Pis geschnappt, die irgendwie zusammengebaut und sind insgesamt 6 Stück. Und plant damit mehrere Projekte dafür. Wir haben wohl irgendwie jetzt Quad-Core-CPUs drin, irgendwie ein bisschen RAM. Ist alles nicht HPC-relevant, wobei es da auch Forschung gibt, was sich mit ARM in dem Umfeld alles machen lassen kann, aber so State of the Art ist x86 Hardware und Linux drauf. und hat sich da diverse Use Cases für überlegt. Einerseits für Forschung, für Hochschulen, einfach um quasi Werbung für das Themengebiet machen zu können. Das Coole ist, das komplette Setup, da unten ist so noch, irgendwie sind da noch 2,5 Zoll Platten, wo dann quasi ans Frontend rankommen. Er hat noch irgendwie einen Switch unten dran stecken und kann so, das Ganze passt irgendwie in so einen Koffer rein und kann so irgendwie sein komplettes Labor quasi mitnehmen. Kann dann einerseits über so HPC-Aspekte referieren, kann irgendwie zu MPI-Programmierung, also verteilt Parallelprogrammierung was erzählen, oder er kann einfach den Cluster insofern umbauen, dass er kein HPC macht, sondern eher so HA-Faktoren, also wenn es einfach um eine Hochverfügbarkeit der Systeme geht. Ja, in dem Sinn, ihr habt es geschafft. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und bevor ich noch Zeit für Fragen habe, noch kurz Schleichwerbung, weil die Veranstaltung hier so schön war. Wer nochmal Lust auf eine Linux-Veranstaltung hat, ein paar Kollegen und ich sind zusammen in Tübingen ein kleines Linux-Event auf die Beine am Stellen, nennt sich Tübix. Wer am 13.06. noch nichts vorhat, darf gern vorbeikommen, wir würden uns sehr freuen. Call for Paper ist auch noch offen, läuft irgendwie bis Mitte April. Ja, für Schleichwerbung, Fragen und Antworten, wer will noch was wissen?
Ja, ich bedanke mich auch und ich möchte bitten, dass das Mikro genommen wird.
Das, was ich an Berichten zum HPC in den letzten Jahren gelesen habe, war ja, dass das Grafikkartencomputing, sei es mit dem simplen Beschleunigern, sei es mit
den Xeon Phi ist da irgendwie relativ stark im Kommen, genau.
Jo. Inwiefern übernimmt das jetzt die Hauptrechenleistung? Denn so wie du es darstellst, findet die Hauptrechenleistung auf den echten CPUs statt.
Nein, also es kommt drauf an. Also es gibt nach wie vor irgendwelche Codes, die nicht auf GPUs tun. Das haben die Anwender, also die Anbieter der Software teilweise noch ein bisschen verschlafen, beziehungsweise, also es kommt einfach darauf an, ob du einen Code hast, den du auf die GPU schicken kannst oder der halt nur CPU kann. Also gerade im CAE-Umfeld ist das noch nicht alles, was irgendwie GPU-fähig ist. Beim Kunden haben wir momentan noch kein GPU im Cluster im Einsatz, ja. Einfach weil es die Applikationen nicht hergeben, dass sie das könnten und oder dass es sich lohnen würde an der Stelle. Aber der Trend in der Zukunft geht auf jeden Fall dahin, dass du halt irgendwie halt deine normale Hardware hast und dass du halt zusätzlich noch irgendwelche GPU-Erweiterungskarten hast. Also in der Top 500, das System ganz vorne, das mit den 3 Millionen Cores, das hat annähernd genauso viele, irgendwie, glaube ich, Xeon Phi sind es in dem System. Also das ist im Kommen und ist gesetzt und wird in der Zukunft sein. Und ob man es heute schon einsetzen kann, hängt halt einfach von den Applikationen ab. Das ist momentan noch so ein Gebiet, wo halt einfach die Anbieter der Software noch dran sind. Weitere Ändert Fragen? Aber nichts an Linux auf dem System. Ja. Richtig, aber dann würdest du dir trotzdem nicht ein Windows installieren wollen.
Okay, gibt es noch weitere Fragen? Also es scheint nicht der Fall zu sein, ansonsten könnt ihr.
Es war von offenen Schnittstellen die Rede. Mhm. Gibt es mittlerweile ein Format, in dem man Jobs beschreiben kann, das sich über die verschiedenen Cluster-Systeme einigermaßen durchgesetzt hat?
Ich würde sagen, nö. Könnte aber sein, dass ich einen schlicht und ergreifend nicht weiß. Also du hast normalerweise halt irgendwie sowas wie sein Grid Engine oder jetzt Nachfolgeprojekte oder PBS Pro oder sonst irgendwas, in dem du halt irgendwie deinen Job zusammenschreibst, aber dass das jetzt irgendwie groß kompatibel wäre, wäre mir jetzt neu. Aber ja.
War die Job Submission Description Language. Die wird auch von diversen Queuing-Systemen unterstützt, aber halt nicht von allen. Diejenigen, die am meisten Entwicklung da reingesteckt haben, waren Microsoft.
Okay, gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann würde ich sagen, falls noch Fragen sind, könnt ihr ihn sicher gleich noch ansprechen. Also ich sag nochmal Dankeschön für die Aufmerksamkeit und wünsche euch eine gute Heimreise und Ja, das ist das Ende der Linux-Tage 2015.